Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region.
Hatte Syrien eine Wahl? Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat bei der Präsidentschaftswahl Ende Mai nach offiziellen Angaben eine große Mehrheit bekommen. Der 55-Jährige erhielt 95,1% der Stimmen, wie der syrische Parlamentspräsident am Wahlabend mitteilte. Der autoritär regierende Staatschef ist seit dem Jahr 2000 an der Macht. Für ihn beginnt nach der Wahl die vierte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei fast 79%. Die beiden Gegenkandidaten blieben bei der Abstimmung chancenlos. Hallo, mein Name ist Kerstin Tonczek, ich arbeite bei der Zeltschule und unterhalte mich heute mit Jacqueline Flori über die gerade stattgefundenen Präsidentschaftswahlen in Syrien. Hallo Jacqueline, schön, dass du dir wieder Zeit genommen
hast.
Hallo
Kerstin, sehr gerne.
Für den Lagerbericht heute, da wollen wir einfach mal über die Wahl, vermeintliche Wahl in Syrien sprechen. Der Titel des Podcasts ist ja, hatte Syrien eine Wahl? Was ist denn mal so ganz im Groben deine Meinung zur gerade stattgefundenen Präsidentschaftswahl in Syrien?
Oh je, ich glaube, dass Syrien seit über 50 Jahren keine wirkliche Wahl mehr hatte mit der Al-Assad-Familie, und Bashar hat da nicht den Anfang gemacht, sondern schon sein Vater. Und diese Wahl im Speziellen, wo ja so ein großes Augenmerk von der restlichen Welt darauf gelenkt worden ist, dass sie trotzdem so stattfinden konnte, wie sie stattfand, ist ein Skandal. Und dass westliche Medien, deutsche Medien, die Tagesschau, Bilder von jubelnden jungen Damen, die um Al-Assad herumtanzen und sagen, Gott sei Dank hat er gewonnen, er ist der Einzige, der uns aus dieser Krise führen kann, unkommentiert sendet, ist ein weiterer Skandal in sich und zeigt, wie wenig wir im Grunde über das Land und seine Probleme, seine politischen Probleme und die Auslöser der Revolution wissen.
Es ist eigentlich ja ein bisschen schizophren, dass einerseits Europa, die UN, also die EU auch die Wahl und das Wahlergebnis nicht anerkennen, aber dann eben in deutschen Medien darüber berichtet wird, als wenn eine ganz normale Wahl stattgefunden hätte. Weil mit der Vorstellung einer normalen Wahl hat es ja in unseren Augen überhaupt nichts zu tun, richtig?
Das ist richtig. Also das hat zunächst einmal damit begonnen, dass jeder etwaige Gegenkandidat, der sich auch um das Amt bewerben will, erstmal die Zustimmung der Regierung braucht, was ja schon an sich völlig absurd ist. Und es gab dann tatsächlich zum Schein zwei Gegenkandidaten von den Blockparteien, die auch antreten durften. Aber wir haben ja auf unseren sozialen Medien bereits ein Video geteilt, aufgenommen in Damaskus wenige Tage vor der Wahl, wo ganz klar gezeigt wird, inwieweit diese Gegenkandidaten tatsächlich öffentlich präsent waren. Also es war jedem Menschen, der von dieser Wahl wusste, und es wussten gar nicht alle von der Wahl, da kann ich gerne später noch mehr darüber erzählen, aber jeder Syrer, der davon wusste, dass die Wahl stattfindet, der wusste auch, dass es keine Alternative gibt, als Assad zu wählen. Das ging so weit, dass die Menschen, die in den Wahllokalen waren und sich mit ihrer ID-Karte registrieren ließen zur Wahl, bereits vollständig ausgefüllte Wahlscheine bekommen haben, wo also Assad bereits angekreuzt war. Und die Wähler, in Anführungszeichen, konnten diese Wahlscheine nur noch falten und in die Urne werfen. Wer tatsächlich anders wählen wollte, der musste sich bei den Wahlhelfern melden und explizit um einen Blanko-Wählschein bitten. Aber das, nachdem er sich schon mit der ID-Karte hat registrieren lassen. Das heißt, es wurde genau festgehalten, wer anders wählen möchte. Und deswegen hat sich das natürlich niemand getraut. Tatsächlich konnten aber nur sehr, sehr wenige Syrer überhaupt wählen. Also Syrien hatte vor Ausbruch des Krieges ca. 21 Millionen Einwohner. Und über die Hälfte dieser Einwohner sind mittlerweile auf der Flucht. Knappe 7 Millionen im Ausland. und über 6 Millionen nach wie vor als Binnenflüchtlinge im eigenen Land, die ihre eigenen Wahlkreise, ihre Städte, ihre Heimat längst verlassen haben, weil sie dort bombardiert worden sind. Und die ein Kriegsnomadenleben führen, wo sie keinerlei Chance haben, sich irgendwo registrieren zu lassen. Diese Menschen konnten also auch nicht wählen. Das heißt, wir sind von Anfang an im besten Fall von der Hälfte der Syrer überhaupt, die Zugang zu Wahlen hatten, ausgegangen. Und da auf seine 95-prozentige Beteiligung stolz zu sein, ist lächerlich. Denn es haben im Grunde nur Regimetreue und Regimefreunde die Möglichkeit gehabt, zur Wahl zu gehen.
Wer sind denn diese Regimetreuen und Regimefreunde? Also wer sind denn die Assad-Anhänger? Wer hält diese Familie seit so langer Zeit an der Macht?
Also es gibt ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Machtgefüge in Syrien. Das fußt natürlich auch, aber nicht nur auf der religiösen Verankerung der Familie. Die Assad sind Aleviten. Das ist die absolute Minderheit im Land. Aber sie haben es geschafft, dass alle relevanten, alle strategisch wichtigen Positionen im Land von Aleviten, in vielen Fällen sogar von Familienmitgliedern inne gehabt werden. Und deswegen haben sie in allen Machtpositionen auch die Gewalt, die große Mehrheit des Landes, die sunnitisch ist, zu unterdrücken. Also es sind vor allem Aleviten, die alle Möglichkeiten haben für ihre Karriere. Es gibt bestimmte Religionen nur, die Positionen erreichen können, wie Lehrer, die in die Politik gehen können. Da braucht man eine bestimmte Religion. Und zwar muss man da alevitisch oder schiitisch. Das ist die Religion, die den Aleviten noch am nächsten steht, sein. Und die große Mehrheit der Sunniten im Land hat keine Möglichkeit zu einer politischen Karriere.
Das heißt, kann man dann auch verknappt sagen, dass die große Mehrheit der geflüchteten Sunniten sind?
In unseren Camps sind zu 99,9% Sunniten, ja. Das ist die Religionsgruppe, die am allermeisten vom Assad-Regime unterdrückt wird.
Ja, verstehe. Aber dann gab es in anderen Medien zu lesen, dass es eben eine Wahlpflicht gab, also dass auch geflüchtete Syrer gezwungen wären, zur Wahl zu gehen. Was ist davon zu halten, dass man sich zu registrieren hat im Libanon, wenn man da als Syrer lebt? Das fand ich ganz irreführende Information.
Und das ist auch eine irreführende Information. Das würde schon daran scheitern. Also in allen unseren Camps hatte niemand die Möglichkeit, sich irgendwo zu registrieren. Es kam auch niemand in die Camps, um das anzubieten. Eine Registrierung würde aber schon daran scheitern, dass die meisten Menschen in unseren Camps keine gültigen Ausweispapiere mehr haben. Also viele Menschen sind bei Nacht und Nebel geflohen ohne ihre Papiere. Manchen Menschen wurden die Papiere an der Grenze zum Libanon abgenommen. Andere, die ihre Papiere mit ins Ausland retten konnten, da sind die Papiere mittlerweile abgelaufen, weil der Krieg ja schon 10 Jahre andauert. Und sie haben im Libanon keine Chance, den Pass verlängern zu lassen. Also ich würde sagen, unter 10% der Geflüchteten im Libanon haben einen gültigen Pass. Und schon deswegen ist es absolut lächerlich, dass man sich aus dem Ausland an dieser Wahl beteiligen konnte.
Und wer waren diese beiden Gegenkandidaten, wo du ja schon gesagt hast, die mussten sowieso genehmigt werden. Also sind die natürlich jetzt nicht Oppositionelle in unserem demokratischen Verständnis. Aber gibt es denn im Land noch überhaupt irgendeine Form von Opposition? Gibt es noch Menschen, die widersprechen dürfen, politisch, zivil im Fernsehen, in irgendwelchen öffentlichen Diskussionen? Und diese Gegenkandidaten, haben die überhaupt Gegenpositionen oder waren die tatsächlich nur Marionetten?
Also diese Gegenkandidaten haben keine Gegenpositionen, das waren de facto nur Marionetten. Opposition im Land in dem Sinn, dass man sich ein Ende des Assad-Regimes herbeisehnt, gibt es natürlich viel. Millionen von Vertriebenen, die immer noch im Land gefangen sind, wünschen sich sehnlichst ein Ende der Assad-Regierung. Aber es gibt keine Opposition in dem Sinn, dass man das wirklich laut äußern kann oder noch viel abwegiger, dass man das in der Presse äußern könnte. Also die Presse ist auch wiederum nicht erst seit Bashar, sondern schon von seinem Vater Hafiz fest in der Hand der Assad-Familie. Und ich erzähle da immer wieder gern eine Anekdote, die eine meiner engsten Freundinnen, Diala Brisli, mir erzählt hat. Diala hat nämlich einen Freund, der Jockey ist beim Pferderennen. Und er hat an einem Pferderennen teilgenommen vor mehreren Jahren, vor dem Krieg. Und ein Cousin von Bashar al-Assad war auch ein Jockey, der auch auf seinem Rennpferd an diesem Rennen teilgenommen hat. Und Dialas Freund hat gewonnen und der Cousin von Assad wurde Zweiter. Und am nächsten Tag war in Syrien in allen Zeitungen ein großer Bericht darüber, wie Assads Cousin wieder alle hinter sich gelassen hat. Es gab Fotos in Siegerpose mit Blumenstrauß und Pokal. Und der Name von Dialas Freund ist nirgendwo aufgetaucht. Es war, als hätte er an diesem Rennen gar nicht teilgenommen. Und niemand, der nicht bei diesem Rennen direkt dabei war, hätte je erfahren, dass es sich ganz anders zugetragen hat. Und das ist ein kleines, harmloses im Grunde Beispiel dafür, was für eine Macht die Diktatur in Syrien hat, dadurch, dass sie die Presse unter sich hat. Und das gilt natürlich in allen anderen, viel relevanteren Bereichen ebenso. Deswegen gibt es auch, ich höre in Deutschland ganz oft, ja, wir sind nicht begeistert von Assad, aber es gibt ja keine Alternative. Es gibt keine Alternative, weil diese ganzen vielen lokalen Oppositionsgruppen keine Möglichkeit haben, voneinander zu erfahren. Also wenn es in Hama einen Oppositionsführer gibt, der sich unglaublich dafür eignen würde, der die Führungsqualitäten hat und das Know-how, dieses Land in eine neue Zukunft zu führen, dann wird man in Damaskus und Aleppo nie von ihm erfahren, weil es keine Presse über diese Menschen gibt. Es gibt nur kleine Oppositionsführer, die regional ihre eigenen Gruppen im Widerstand anführen. Über alles andere gibt es keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten.
Also dementsprechend gibt es auch keine sozialen Medien. Also wie wir ja wissen, dass bei der Arabellion tatsächlich die sozialen Medien eine große Rolle gespielt haben, genau um diese Vernetzung eben stattfinden zu lassen, vorbei an staatlich kontrollierten Medien. Derartiges gibt es in Syrien gar nicht, hat man keine Chance, irgendwie auf andere Kanäle auszuweichen.
Es war eine der größten Lockerungen und eine der progressivsten Aktionen von Bashar al-Assad, von dem man sich ja sehr, sehr viel versprochen hat, als er an die Macht kam tatsächlich, weil er den Ruf hatte, ein sehr gemäßigter junger Mann zu sein. Er war von allen Geschwistern, von allen Kindern, die Hafiz al-Assad zur Welt brachte, auf jeden Fall der friedliebendste, der in sich gekehrteste. Er war ein Bücherwurm, ein Technikfreak. Er ist Augenarzt geworden, weil er sich gern mit so kleinen, diffizilen Techniken beschäftigt, hat sein halbes Leben in England verbracht, also sehr westlich geprägt. Und als er an die Macht kam, hatte Syrien tatsächlich die große Hoffnung, dass das ein Schritt nach vorne in freiheitlichere, säkularere und fortschrittlichere Zeiten ist. Und das schien sich am Anfang auch zu bestätigen. Eine große Lockerung, die er brachte, war das Erlauben von Facebook. Das hat sich dann aber schnell ins Gegenteil verkehrt und er hat sehr schnell sehr hart durchgegriffen. Bis heute sind sich die Menschen nicht einig darüber, warum. Ob das unter großem Druck der Baath-Partei passierte, die ihm sämtliche Fortschritte in diese Richtung untersagte, oder ob das sein eigener Wunsch war und ist. Darüber sind wir uns in den Camps immer wieder uneinig und wir haben uns an vielen, vielen Abenden haben wir darüber diskutiert. Aber Tatsache ist, er hat Rückschritte gemacht in eine, ich würde fast sagen, in einen Überwachungsstaat. Also ich habe immer wieder beobachtet, dass in den letzten Jahren Menschen zu mir gesagt haben, wir haben uns auch schon vor dem Krieg nicht mehr getraut, uns auf der Straße zu unterhalten. Es waren überall Spitzel in den Mietshäusern, in den großen Städten, wurden Familien, die da seit Jahrzehnten gewohnt haben, ausquartiert und es wurden Regimetreue in diese Wohnungen gesetzt, die dann immer in der Nachbarschaft, sobald jemand beim Wäscheaufhängen draußen war oder Kinder, die im Hof gespielt haben, abgehört haben und sofort alles der Unterhaltung an die Regierung weitergegeben haben. Und nicht selten hat man sich mit dem Nachbarn darüber unterhalten, dass man mit irgendeiner Entscheidung der Politik nicht zufrieden war und am nächsten Tag wurde man verhaftet, weil das weitergetragen worden ist. Also es hat sich sehr, sehr schnell ins Gegenteil verkehrt. Und man hatte dann auch nicht mehr den Mut, die sozialen Medien zu benutzen, weil man Angst hatte, auch da überwacht zu werden. Und dass auch da sofort, wenn man etwas Regimekritisches posten würde, am nächsten Tag die Geheimpolizei vor der Tür steht und dich verhaftet. Und deswegen gibt es de facto keine Möglichkeit, sich kritisch über das Regime auszutauschen und sich dabei sicher zu fühlen.
Mhm. Ganz interessant tatsächlich auch dieser Ausflug jetzt, wer ist denn das Regime? Also hier in den Medien ist eben, oder weitläufig sage ich mal, ist eben Assad bekannt als der Machthaber und man sieht ihn auch als Autokrat oder Diktator, so wird er auch in den Medien dargestellt, aber vielleicht beschreibst du mal kurz, wer dahinter steht und wer dieses Regime praktisch alles personifiziert.
Also eine wichtige Rolle spielt sein Bruder Maher. Man nennt ihn in Syrien, nennt man ihn Maher den Schlechter, weil er verantwortlich ist für die Giftgasangriffe in mehreren Städten. Man sagt ihm nach, dass er Zehntausende von Menschen getötet hat. Und diejenigen, die glauben, dass Bashar nur auf Druck der Partei diese Grausamkeiten entwickelt hat, die sind auch der Ansicht, dass er Maher all das machen lässt, weil er sich selbst nicht mit so viel Gewalt beschäftigen möchte. Die glauben, dass er aus eigenem Antrieb diese Grausamkeiten befohlen hat, glauben das natürlich nicht. Aber Maher ist definitiv seine ausführende Hand. Sein Schwager, der Mann seiner älteren Schwester Bushra, führte jahrelang den Geheimdienst, den syrischen Geheimdienst an, der ein unglaublich wichtiges Instrument ist im Staat, weil wir ja bereits darüber gesprochen haben, dass der Staat auf Überwachung basiert. Das muss er, wenn eine Minderheit eine Mehrheit kontrollieren will und muss. Und deswegen sind viele wichtige Positionen in der Familie mit Menschen, denen er wirklich vertrauen kann, besetzt oder mit engen Familienfreunden, die auch schon unter der Zeit von Hafiz al-Assad, der eine große Rolle für die Regentschaft seines Sohnes meiner Meinung nach spielt und der ihn sehr geprägt hat, zur Familie und zum engsten Kreis gehörten und sich bewährt haben und denen deswegen vertraut wird.
Okay, und die Baath-Partei, welche Rolle spielt die?
Also die Baath-Partei gibt es ja nicht nur in Syrien, die gibt es in mehreren Ländern des Nahen Ostens. Und sie spielt eine im Grunde sehr merkwürdige Rolle, hat eine sehr merkwürdige Geschichte, weil sie eigentlich kommunistisch ist und aber gleichzeitig viele, viele Grundstrukturen aus dem Nationalsozialismus entnommen hat. Man hat tatsächlich gesagt, von Deutschland kann man lernen, wie man Menschen unterdrückt und hat sich wirklich ganz offen auch Inspiration, würde ich es fast nennen, aus Deutschland geholt. Mehrere bekannte Nationalsozialisten aus Deutschland sind nach Syrien geflohen und sind auch in Syrien mit offenen Armen aufgenommen worden. Und sie haben mitgeholfen, diese Partei neu zu strukturieren. Und die Angst vor der Partei ist ebenso groß wie die Angst vor der Assad-Familie. Mächtig gemacht in Syrien hat die Partei im Grunde auch wieder der Vater von Assad, Hafiz, der sich selbst auch eine andere politische Katastrophe in Syrien zunutze gemacht hat, um an die Macht zu kommen. 1967 im Sechstagekrieg gegen Israel, den Erzfeind Israel immer schon gewesen, hat Syrien die Golanhöhen verloren, die früher zum syrischen Staatsgebiet gehört haben. Und nach diesem Verlust der Golanhöhen gab es eine große politische Depression im Land und es ist eine große Niedergeschlagenheit. Und das Volk war sehr offen für jede neue Stimme, die glaubwürdig genug betont hat, dass sie Syrien wieder zu alter Größe führen kann. Und in dieser Phase hat sich Hafiz al-Assad hervorgetan und kam 1971 an die Macht. Da gab es eine Parallele, er hat auch mit über 99% die damalige Wahl gewonnen, ohne Gegenkandidaten. Damals gab man sich noch nicht einmal den Anschein, es gäbe einen Gegenkandidaten. Und es war auch keine Frage, als Hafiz starb, dass das Amt in der Familie bleibt. Was ja auch, wenn man sich den Schein einer Wahl gibt, schon an sich absurd erscheinen müsste. Aber er hat seinen ältesten Sohn eigentlich von klein an wie einen Thronfolger herangezogen und hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er beabsichtigt, ihm dieses Amt zu übergeben. Und es war eine mittlere Katastrophe, als dieser älteste Sohn bei einem Autounfall in sehr jungen Jahren ums Leben kam. Und es gab aber zu keinem Zeitpunkt eine Frage oder Zweifel daran, dass dann eben der zweitälteste Sohn, und das war eben Bashar, der nie etwas mit Politik, Militär oder Ähnlichem am Hut hatte, der glücklich in London lebte in seiner Augenarztpraxis, dass er dann nachrücken muss. Und er wurde sofort nach der Beisetzung nach Syrien beordert und musste dann auf eine Militärschule gehen etc., weil gleich klar gemacht wurde, dass der erste Thronfolger leider verstorben ist, also wird es der zweite Thronfolger. Und es gab dann natürlich Wahlen in Syrien, nachdem erst einmal die Verfassung geändert werden musste, weil Bashar noch viel zu jung war. Er war 35 und laut syrischer Verfassung durfte man erst über 40 für das Präsidentschaftsamt kandidieren. Also hat man die Verfassung kurzerhand geändert nach dem Tod des Vaters, um sicherzustellen, dass das Amt weiter in den Händen eines Assads bleibt. Also schon das sollte eigentlich jeder westlichen Medienagentur und jedem westlichen Außenpolitiker sagen, dass es dort keine freien Wahlen gibt.
Und es läuft alles unter dem Parteimantel sozusagen, der Baath-Partei.
Ja.
Genau. Ja, es ist irgendwie so wirklich, wirklich schwierig für uns zu verstehen, dass man dort offiziell von Präsidentschaftswahlen spricht, dass einfach Wahlen ausgerufen werden, weil sie gerade opportun sind oder gut reinzupassen scheinen. Wenn aber im internationalen Ausland eigentlich niemand das Ergebnis anerkennt oder auch so recht an diese Wahlen glaubt, also die UN hat sich ja geäußert, es gab ja auch keine Wahlbeobachter, es gab international viel Kritik auch, trotz Berichterstattung. Was bringen Assad diese Wahlen, wenn doch keiner wirklich sagt, das ist ein valides Ergebnis?
Also es gab keine Wahlbeobachter, weil bereits 2015 die UN gesagt hat, dass Syrien erst wieder eine Wahl durchführen kann, wenn es eine Verfassungsänderung gab. Wenn zum Beispiel Positionen wie, dass jeder Kandidat vom Regime erstmal abgesegnet werden muss, nicht mehr in der Verfassung stehen. Wenn zumindest die Grundlagen für eine freie Wahl verfassungstechnisch gegeben sind. Und da es keinen Verfassungswechsel gab, wusste Assad, dass es keine Wahlbeobachtung im Land geben wird, weil diese Wahl sowieso nicht anerkannt wird mit dieser Verfassung. Warum hat er diese Wahl gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, er weiß, dass der Krieg nicht mehr lange andauern wird. Es gibt Gott sei Dank nicht mehr viele Regionen, in denen es noch Kampfhandlungen gibt. Es gibt keine beständigen Kampfhandlungen mehr, Gott sei Dank. In Nordsyrien gibt es immer noch Beschuss hin und wieder, aber das wird sich, ich denke, meiner Meinung nach, in den nächsten Wochen und Monaten legen. Und dann haben wir eine Situation, die zumindest kein Krieg mehr ist, aber die ich auch sehr ungern Frieden nennen würde. Aber wir haben dann zumindest die Abwesenheit von Kampfhandlungen. Und dann wird er natürlich internationale Gelder wollen, um Syrien so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Mit den Menschen, die hinter ihm stehen, weil die meisten anderen haben das Land ja bereits verlassen. Und er macht ja auch in seinen Reden immer wieder klar, dass Syrien den Menschen gehört, die für es gekämpft haben und nicht dagegen. Also trotz aller öffentlicher Äußerungen, dass alle Flüchtlinge aus dem Ausland sehr willkommen sind, jederzeit zurückzukehren, macht er eigentlich gleichzeitig auch immer wieder klar, was mit den Menschen passiert, die tatsächlich zurückkehren. Deswegen hat er sie ja auch enteignet, ihnen sämtliche Habe, ihnen ihr Erspartes weggenommen, ihre Konten aufgelöst, ihre Häuser an Regimetreue gegeben. Also sie haben gar nicht, wozu sie zurückkehren können. Und er hat im Grunde jetzt ein gesäubertes Land, ein von politischen Gegnern gesäubertes Land, das er sich natürlich neu aufbauen will. Und ich glaube schon, unabhängig davon, ob diese Wahlen im Ausland öffentlich anerkannt werden oder nicht, dass viele Menschen beeindruckt sind von solchen Bildern, dass viele Menschen im Westen beeindruckt sind davon, dass er Wahlen hat durchführen lassen, obwohl er das nicht musste. Er hat es ja öffentlich so dargestellt, dass er für sich einfach wissen wollte, ob er immer noch den Rückhalt seines Volkes hat. Das von einem Mann, dessen Volk vor 10 Jahren einen Bürgerkrieg begonnen hat gegen ihn, weil er eben nicht den Rückhalt des Volkes hat, weil das Volk ihm damit ganz offen gesagt hat, wir können so mit dir als unserer Regierung nicht mehr leben, ist schon völlig absurd. Aber so stellt er es dar und er hat ja auch sehr, sehr medienwirksam, ich würde sie fast Cheerleader nennen, junge Damen engagiert, die freudestrahlend in westliche Mikrofone sagen, wie glücklich sie sind, dass Assad es noch einmal zum Wahlsieg geschafft hat. Und sowas macht Eindruck im Ausland, ob wir das wollen oder nicht. Und es vermittelt den Eindruck, den der Westen ja auch haben will, weil wir ja alle die syrischen Flüchtlinge unbedingt loswerden wollen. Wir wollen ja Nachrichten sehen, die uns den Eindruck vermitteln, ja, da läuft doch jetzt alles besser und es ist doch jetzt nicht mehr gefährlich und der sieht doch eigentlich ganz nett aus, jetzt haben sich alle wieder beruhigt, jetzt können die Syrer doch auch wieder nach Hause. Und dem spielt er natürlich mit solchen Bildern in die Hände.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich denken ja jetzt die ersten Länder darüber nach, Syrien wieder als sicheres Rückführungsland zu bezeichnen und die syrischen Flüchtlinge zurückzuschicken. Ganz grausame Vorstellung. Was haben denn, du warst ja gerade erst wieder vor Ort im Libanon und in Syrien. Hast du denn, was haben denn die Geflüchteten dort zu dir gesagt über die Wahlen? Was ist denn das für sie für ein Ergebnis oder eine Vision, die sich da auftut?
Also die Lehrer in unserer Delfinschule in Idlib zum Beispiel haben erst durch den Wahlausgang erfahren, dass es eine Wahl gab. Also so viel zum Thema, es wurden alle aufgefordert, sich an dieser Wahl zu beteiligen. Und er nimmt ja auch für sich in Anspruch, dass es eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung gab. Also gerade in sogenannten Rebellengebieten wusste man teilweise gar nichts von der Wahl. Strom wird immer schwieriger zu bekommen in beiden Ländern, im Libanon und in Syrien. Also auch haben immer weniger Menschen die Möglichkeit, ihre Handys regelmäßig zu laden. Und das heißt, dass man von vielen Nachrichten sehr, sehr abgeschottet ist. Und die sind natürlich empört darüber, dass so eine Wahl stattgefunden hat und dass er sich als Sieger feiert. Aber es bestand ohnehin keine Hoffnung, dass man ihn durch Wahlen abwählen könnte. Deswegen gab es ja die Revolution. Hätten die Syrer zu irgendeinem Zeitpunkt die Hoffnung gehabt, dass sie ihren Ministerpräsidenten durch eine freie Wahl abwählen und ersetzen könnten, dann hätte es des Bürgerkrieges nicht bedurft. Also mit dieser Situation haben sich die Menschen sowieso abgefunden. Aber die Syrer leben meiner Erfahrung nach sowieso in der ständigen Angst, dass sie im Westen als Extremisten, als zu ISIS gehörend, als Assad-Freunde oder Ähnliches dastehen könnten, weil sie wissen, wie wenig differenziert die Meinung vieler Menschen im Westen ist. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass viele Menschen hier so wenig Informationen über den Nahen Osten und die politischen Gegebenheiten haben. Und jetzt wiederum mit diesem Wahlergebnis in einen Topf geworfen werden zu können und wirklich den Eindruck zu erwecken, dass diese Wahl auch für sie spricht und dass sie Teil dieser Wahl gewesen sein könnten. Das ist eine große Sorge der Syrer, mit denen ich gesprochen habe. Und die legen sehr viel Wert darauf, das klarzustellen, dass das nicht ihre Wahl war, sondern dass das einfach nur eine weitere Maßnahme in der Machtsicherung der Familie war.
Mhm. Und man kann ja auch sagen, dass die Geflüchteten, die wir in den Camps betreuen und mit denen du ja auch immer sprichst, du wiederholst es ja auch immer wieder, haben eigentlich gar nicht den Wunsch weiterzuziehen Richtung Europa oder gezielt Deutschland, sondern eigentlich ist ja auch immer die Hoffnung, noch irgendwann mal in die eigene Heimat zurückzukehren, was jetzt natürlich noch mal in weitere Ferne gerückt ist durch diese Sicherung der Macht der Assad-Familie. Was ist denn international zu tun? Was würden sich denn unsere Geflüchteten von uns wünschen, was wir bewirken?
Ich fürchte tatsächlich, dass das Zeitfenster, in dem der Westen wirklich effektiv gegen Assad hätte vorgehen können und einen Versuch hätte unternehmen können, das Land zu demokratisieren, bereits wieder geschlossen ist. Also es gab ja Ende 2014, Anfang 2015 diese Situation, dass tatsächlich die sogenannten Rebellen, ich mag dieses Wort nicht besonders, weil die Rebellen bestehen aus ganz normalen Menschen. Das klingt so nach Guerillakämpfern, aber Rebellen sind Schuhverkäufer, Ärzte, Anwälte, Krankenpfleger, Bäcker, Supermarktverkäufer, die einfach nicht mehr in einem Land leben wollten, in dem sie von der eigenen Regierung bespitzelt wurden. Und sie sind erst friedlich auf die Straße gegangen und als sie bei friedlichen Demonstrationen beschossen wurden, haben sie sich leider ja langsam auch militarisiert, nachdem Teile der syrischen Armee zu den Demonstranten übergelaufen sind, weil sie gesagt haben, wir können auch nicht mehr dieses Regime vertreten. Hatten die Demonstranten dann Waffen und plötzlich auch militärisches Know-how von diesen Übergelaufenen. Und so hat sich diese Revolution in einen gewaltsamen Bürgerkrieg gewandelt. Also deswegen ist mir das Wort Rebellen nicht so, das höre ich nicht so gern und das nutze ich nicht so gern, aber es ist hier leider üblich. Aber zu Ende 2014, Anfang 2015 gab es eine Phase, in der tatsächlich die reelle Chance bestand, dass die Bürger, die Revolutionäre über das Regime Militär siegen könnten. Und leider, leider, leider hat sich an dieser Stelle dann Russland eingeschaltet. Und da wäre es dringend notwendig gewesen, dass sich auch aus dem Westen jemand einschaltet, der die andere Seite unterstützt. Das hat natürlich niemand getan, weil das dann ein offener Kampf mit Russland auch gewesen wäre, in einem Stellvertretergebiet. Aber diese Weigerung, sich aus der anderen Seite einzuschalten und dieses Tolerieren davon, dass Russland einen Konflikt übernommen hat, in dem es eigentlich nichts zu suchen hat, hat dazu geführt, dass die Situation für die Rebellen in Syrien absolut aussichtslos geworden ist. Also ab da gab es keine Chance mehr, dieses Regime abzusetzen, weil die nahezu unbegrenzten Ressourcen Russlands bis zum heutigen Tag nicht abreißen. Und natürlich hat Russland auch ganz eigene Interessen im Land. Sowohl der Osten wie auch der Westen hätten gerne mehr Einfluss und auch mehr territoriale Ansprüche im Nahen Osten. Und Russland hat seit 2015 nun einen Mittelmeerhafen mit Latakia, das seit 2015 ständig von russischem Militär besetzt ist. Und deswegen ist es gerne bereit, weiter Geld nach Syrien zu pumpen.
Wie könnte denn eine politische Lösung aussehen? Also du hast es geschildert, dass du das für schier unmöglich hältst aktuell, aber im Hoffen für unsere Geflüchteten vor Ort, die Chance, irgendwie wieder in die Heimat zurückzukehren, was wäre denn das notwendige Handeln der internationalen Gemeinschaft?
Also das notwendige, aber absolut unrealistische Handeln der Staatengemeinschaft wäre, Russland und Iran dazu zu bringen, sich völlig aus Syrien zurückzuziehen und dann aus dieser geschwächteren Position heraus, die Assad dann hätte, wenn er sich auf diese beiden großen Unterstützer nicht mehr verlassen kann, Assad zu zwingen, die UN ins Land zu lassen, um eine friedliche Rückführung der Geflüchteten sicherzustellen. Um wirklich sicherzustellen, es ist von sicheren Passagen aus dem Libanon und aus Jordanien die Rede, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können, ohne verhaftet zu werden, dass ihnen wieder Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, dass die UN überwachen kann, dass Schulen sofort wieder aufgebaut werden, Krankenhäuser wieder aufgebaut werden, etc. Aber weder Russland noch der Iran werden sich aus Syrien zurückziehen und Assad wird keinen Grund haben, so wahnsinnige Abstriche in seiner Macht zu machen und die UN ins Land zu lassen, um das kontrollieren zu lassen. Und deswegen machen sich unsere Geflüchteten bereit, dass sie noch sehr, sehr lange im Libanon bleiben müssen.
Ja, das ist wahrscheinlich die traurige Realität, die wir im Moment erleben und die auch die nächsten Jahre beherrschen wird. Jacqueline, ich danke dir total für diese
Sehr, sehr
Ausführung
gerne.
wieder. Es ist immer so großartig, so viel Informationen von dir zu erhalten, auch eben aus erster Hand und aus vielen Jahren Erfahrung und Wissen, die du gesammelt hast. Ich würde fast nochmal das Thema Syrien und die Stellvertreterkriegssituation, Iran und Russland und internationale Einflüsse auf einen neuen Podcast verschieben wollen. Da ist ja noch viel, viel zu fragen. Wir also ich habe wieder viele Fragen. Genau. Also vielen Dank und bis nächstes Mal.
Sehr gerne. Bis nächstes Mal.
So, das war unsere dritte Folge des Lagerberichts mit Jacqueline Flori, der Gründerin von Zeltschule e.V. Wir freuen uns total auf euer Feedback unter podcast@zeltschule.org. Und wenn ihr mehr Informationen wollt, folgt uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen oder informiert euch auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr unten wieder in den Shownotes. Dann freue ich mich aufs nächste Mal, aufs nächste Gespräch mit Jacqueline und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss!